Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Es gibt immer wieder politische Debatten und Entscheidungen, bei denen die Stimme der Religionen, also die Meinungen von Religionsvertretern, gefragt sind. Meistens dann, wenn es um ethische Fragen geht. Die Frage zu einem selbstbestimmten Lebensende zum Beispiel, Stichwort Sterbehilfe, oder die Frage, wann und wie überhaupt Leben anfängt und wer das entscheiden darf. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch diskutieren wir das gerade. Wobei, stimmt das eigentlich, wenn ich sage, die Meinung von Religionsvertretern ist gefragt? Oder sind es nicht vielmehr in erster Linie die beiden großen christlichen Kirchen, die da durch ihre professionelle Lobbyarbeit und die guten Kontakte zur Politik mitmischen? Wie und wie stark kommen eigentlich andere Religionsgemeinschaften, insbesondere die jüdische und die muslimische, in diesen Debatten vor? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Mira Sievers. Sie ist muslimische Theologin und Juniorprofessorin für islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, Frau Sievers.
Hallo.
Ich gebe die Frage mal direkt an Sie weiter. Finden muslimische und jüdische Stimmen genügend Gehör in den politischen und öffentlichen Debatten zu diesen wichtigen Lebensfragen?
Ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen, dass die christlichen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, wesentlich mehr Gehör finden. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt dann noch ein unerschlossenes Potenzial, das noch einbezogen werden könnte.
Woran liegt das, dass die nicht so stark gehört werden? Werden sie nicht gefragt? Also zu Anhörungen im Bundestag zum Beispiel, zu solchen Themen, werden die da gar nicht erst eingeladen oder bringen sie sich vielleicht auch selbst einfach nicht genug ein?
Also mit Blick auf die islamische Theologie würde ich sagen, dass beides der Fall ist. Also auf der einen Seite ist es so, dass die islamische Theologie ja noch ein junges Fach ist, also etwas mehr als 10 Jahre. Das heißt, dass einfach auch die Anzahl an TheologInnen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen und die auch entsprechend spezialisiert sind, wesentlich geringer ist als bei den christlichen KollegInnen. Das heißt, natürlich können die sich jetzt nicht im gleichen Maße einbringen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass auch das Bewusstsein darüber, dass es jetzt neben christlichen EthikerInnen beispielsweise auch muslimische Stimmen gibt, das wächst auch erst langsam. Ich würde sagen, es wächst, also ich bin da ganz hoffnungsvoll, aber es wächst langsam.
Was haben denn diese Stimmen, muslimische, beispielsweise jüdische Stimmen, was haben die denn nochmal Spezifisches und Bereicherndes in solche Debatten mit einzubringen, was vielleicht, ich sag mal ein bisschen polemisch, die christlichen Kirchen ist ja auch irgendwie Religion, was die eben nicht einbringen können?
Ja, also vor allem würde ich sagen, geht es jetzt nicht darum, dass es da jetzt die eine Position gibt, die jetzt unbedingt eingebracht werden muss, sondern ich würde sagen, in einer multireligiösen Gesellschaft ist es wichtig, wirklich auch ein angemessenes Gesamtbild zu bekommen. Also wir sprechen jetzt in einer Stadt wie Berlin, hier gibt es ungefähr, die Zahlen sind schwer exakt zu bestimmen, 300.000 MuslimInnen. Das ist eine ähnliche Größenordnung, wie es KatholikInnen in dieser Stadt gibt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass auch aufgrund der institutionellen Grundlagen, die dann jeweils dahinter stehen, eben es ein sehr unterschiedliches Bewusstsein darüber gibt, welche Positionen jetzt von Angehörigen dieser Religion vertreten werden. Deswegen würde ich sagen, ist es vor allen Dingen wichtig, auch muslimische Stimmen und auch die Stimmen kleinerer Religionsgemeinschaften mit einzubeziehen, um eben ein vollständiges Bild zu bekommen.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die interreligiöse Forschung. Jetzt haben Sie vor kurzem ein Buch gemeinsam mit einem jüdischen Kollegen und Rabbiner veröffentlicht, eben zu solchen medizinethischen Fragen, wie ich sie eingangs schon angesprochen habe. Warum haben Sie sich eigentlich einen jüdischen Kollegen ausgesucht?
Das ist tatsächlich erstmal aus einer Praxissituation entstanden. Also wir sind in verschiedenen Kontexten miteinander ins Gespräch gekommen und haben dann gemerkt, das könnte interessanter sein, sich hier einmal intensiver und über einen längeren Zeitraum zu unterhalten. Und dann, ja, tatsächlich ist es so, dass gerade über medizinethische Fragen ins Gespräch zu kommen, bringt einen sehr stark zu den Grundfragen, zu religiösen Grundfragen, also Fragen des Menschenbilds, Fragen danach, was Leben und Tod eigentlich sind, wie das in den beiden religiösen Perspektiven dann verstanden wird. Und ja, man kommt gleichzeitig eben an gesellschaftlich äußerst relevante Fragestellungen.
Aber das hätten Sie ja auch mit einem christlichen Kollegen, einer christlichen Kollegin machen können. Warum denn muslimisch-jüdischer Dialog in dem Fall oder Zusammenarbeit?
Da haben Sie recht. Ich würde sagen, insgesamt in der islamischen Theologie passiert das unglaublich häufig. Also Gespräche mit christlichen KollegInnen. Das jüdisch-muslimische Gespräch ist jünger im deutschen Kontext als jetzt beispielsweise der christlich-islamische Dialog oder auch der christlich-jüdische Dialog, aber zunehmend von Bedeutung. Man hat nicht vielleicht diese gleiche Geschichte und Erfahrung, aber immer mehr entsteht ein Bewusstsein dafür, dass Judentum und Islam eigentlich viele Erfahrungen teilen. Sowohl Erfahrungen innerhalb der deutschen Gesellschaft, das heißt, dass man aus einer Minderheit heraus sich in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt, aber auch durchaus religiöse Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten, die hohe Bedeutung des Rechtsdiskurses, die hohe Bedeutung der Schriftauslegung, eine lebendige Gelehrtenkultur. Und diese Gemeinsamkeiten führen dazu, dass teilweise muslimische und jüdische Stimmen feststellen, dass das Gespräch unglaublich fruchtbar ist und auch Spaß macht.
Und was hat es dann für einen Mehrwert in gesellschaftlicher Hinsicht, also im Vergleich dazu, dass jeder sich getrennt voneinander einbringt in diese Diskurse?
Also ich würde sagen, das liegt auf verschiedenen Ebenen. Ein Mehrwert, der sozusagen unmittelbar inhaltlich ist, ist, dass teilweise bei der Betrachtung dessen, was jetzt der andere oder die andere sagt, man auch besser den eigenen Kontext verstehen kann. Also nehmen wir mal das Beispiel Schwangerschaftsabbruch, was ja jetzt gerade durch die Entscheidung des Supreme Court in den USA an einer unglaublichen Relevanz gewonnen hat. Von unserem Kollegen Rabbiner Yehoshua Arends haben wir sehr viel gelernt über die Kontroverse zu dem Thema im orthodoxen Judentum, insbesondere über eine Auseinandersetzung zwischen Rabbiner Feinstein auf der einen Seite und Rabbiner Waldenberg auf der anderen Seite. Und die beiden vertreten innerhalb des orthodoxen Judentums oder haben vertreten zwei eigentlich gegensätzliche Meinungen. Einmal eine Position, die man als weitgehende Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen beschreiben kann, und einmal eine Position, die vielleicht deutlich liberaler ist, wenn man das so formulieren möchte. Es ist die sozusagen restriktivere Position gerade im US-amerikanischen Kontext entstanden. Und gerade der Hintergrund der Abtreibungsdebatte in den USA hatte Auswirkungen darauf, wie jetzt die jüdische Position sich in diesem Kontext herausgebildet hat. Als muslimische Theologin kann man gerade von dieser Perspektive auf die jüdische Position ein Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, eigene religiöse Position in einem bestimmten Kontext herauszubilden. Und gerade wenn es um die Abgrenzung auf der einen Seite vielleicht von christlichen Gegnern von Schwangerschaftsabbrüchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Befürwortern der Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen auf der anderen Seite geht, dann prägt das natürlich auch die eigene Positionierung. Im jüdischen Fall hat uns unser Kollege beigebracht, dass der israelische Rabbiner hier sehr viel unbefangener von dieser Debatte seine Texte schreiben konnte. Und ja, das heißt, wir sehen sozusagen im Spiegel des anderen, was wir eigentlich über unseren eigenen Kontext lernen können, was vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Und was dann insgesamt auch zeigt, dass vielleicht keine der Positionen so absolut gesehen werden müsste.
Das würde ich sagen, ist gerade eigentlich das, was von islamischer Seite in den deutschen Diskurs eingebracht werden könnte. Also jetzt gerade im Kontext dieser Supreme Court-Entscheidung ist mehrfach davon gesprochen worden, dass sich die USA in Richtung Taliban entwickeln. Und das finde ich dann doch sehr erstaunlich, wenn man sieht, dass eigentlich eine Position, die in den USA eher aus christlicher Seite stark gemacht wird, dann auf den Islam projiziert wird, obwohl wir eigentlich in der islamischen Tradition eine sehr viel liberalere Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen im Allgemeinen finden können. Also es gibt auch dort Gegner, aber wir finden gerade in mehreren Rechtsschulen Meinungen, die für eine relativ lange Zeit Schwangerschaftsabbrüche für zulässig erachten. Und das ist eine Position, die ich sagen würde, die im deutschen Kontext nicht so bekannt ist.
Nee, das überrascht mich jetzt auch.
Das ist für viele überraschend, aber es ist aus meiner Sicht eben Teil des Ganzen. Und Sie haben das eben ja überspitzt formuliert und gesagt, die Position von Religion dazu ist ja klar, aber sie ist eben nicht klar. Also die Position von Religion ist eben im deutschen Kontext sehr stark geprägt, ich würde nicht mal sagen durch christliche Positionen, sondern durch bestimmte christliche Positionen, und da ein vollständigeres Bild zu bekommen, das würde ich sagen, ist auch ein Recht der Gesellschaft.
Gab es denn in Ihren Erfahrungen in diesen interreligiösen Gesprächen auch mal so Punkte, wo Sie das Gefühl hatten, oh, da kommen wir überhaupt nicht zueinander, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen mit dem, was der andere sagt?
tatsächlich, würde ich sagen, solche krassen Unterschiede müsste man fast mit der Lupe suchen. Es gibt sie natürlich, aber gerade was jetzt die Art und Weise angeht, wie diese medizinethischen Themen diskutiert werden, sieht man große strukturelle Ähnlichkeiten.
Jetzt haben Sie sich den Bereich Medizinethik ausgesucht für diese jüngste Veröffentlichung. Warum ist es gerade in diesem Bereich wichtig, nochmal dieses jüdisch-muslimische Gespräch zu suchen?
Ich würde sagen, es gibt jetzt keinen ganz besonderen Verständigungsbedarf zwischen Jüdinnen und Musliminnen in diesem Bereich. Aber dadurch, dass eben jüdische und muslimische Stimmen auch zu solchen Themen ins Gespräch kommen, bewegt man sich eigentlich weg von der Diskussion über Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Religionen. Das ist ein wichtiges Gespräch, das ist ein wichtiger Dialog, der aber jetzt schon eine längere Tradition hat. Aber das gemeinsame produktive Arbeiten, konstruktive Arbeiten an geteilten Herausforderungen ist meines Erachtens der nächste Schritt. Und es ist gerade der nächste Schritt, den wir aus meiner Sicht auch brauchen in einer Gesellschaft wie der unsrigen. Das heißt, durch das Gespräch zwischen MuslimInnen und JüdInnen entsteht sozusagen ein eigener Raum, wo dann Positionen besprochen werden können, die dann in einem zweiten Schritt in die gesamtgesellschaftliche Debatte eingebracht werden können.
Ist vielleicht gerade dieses jüdisch-muslimische Gespräch auch vor dem Hintergrund der vielen Konflikte in der Welt besonders wichtig, das auch hier in Deutschland, auch im wissenschaftlichen Diskurs zu führen? Also gerade wenn man in den Nahen Osten guckt, da gibt es ja besonderes Konfliktpotenzial.
Ich finde das immer interessant, dass diese Frage sehr häufig gestellt wird und sie im akademischen Kontext zumindest sich so völlig unintuitiv anfühlt, weil man eben das Gefühl hat, dass gerade das Gespräch mit jüdischen KollegInnen äußerst fruchtbar ist. Aber natürlich gibt es diese Ebene und das ist auch eine wichtige Ebene. Antisemitismus unter MuslimInnen muss auch klar als Antisemitismus benannt werden. Und gleichzeitig ist aus meiner Sicht diese Diskussion eine nicht ganz einfache. Es gibt häufig eine Assoziierung von Islam und Gewalt in der Öffentlichkeit und es gibt eine Form von antimuslimischem Rassismus. Der sozusagen ist Hintergrund der Debatte und teilweise wird eben Antisemitismus unter MuslimInnen nochmal ganz besonders herausgestellt, ohne den Kontext zu bedenken, in dem dieser zum Teil zumindest entstanden ist. Denn neben einem älteren Judenhass, der unter MuslimInnen schon sehr lange vorhanden ist, ist eben auch die Entwicklung des 20. Jahrhunderts und der Nazi-Zeit von großer Bedeutung, wo ganz bewusst Antisemitismus in die islamische Welt exportiert worden ist. Und das ist etwas, was ich denke, was man im deutschen Kontext mit bedenken muss. Also Antisemitismus unter MuslimInnen klar benennen, aber darauf achten, dass diese Benennung sich nicht mit einem eigenständigen antimuslimischen Rassismus verbindet. Im Gegenteil würde ich sagen, gerade das Gespräch von MuslimInnen und JüdInnen kann hier dazu führen, dass man Allianzen bildet, sozusagen auf der einen Seite eine Sensibilisierung entwickelt für Vorurteile, auf der anderen Seite aber auch schaut, wo man produktiv sich eben gegen jede Form von Diskriminierung zusammen zur Wehr setzen kann.
Kann dieser Diskurs auf der wissenschaftlichen Ebene dann wieder auf diese reale Ebene, auf diese praktische Ebene, ist vielleicht besser gesagt, wieder zurückwirken, also konkret auf Konflikte auf Schulhöfen hier in Deutschland?
Ich glaube nicht, dass jetzt ein Buch über Medizinethik direkt auf Konflikte auf Schulhöfe zurückwirkt. Ich würde auch sagen, das kann nicht der Anspruch sein. Aber tatsächlich zu sagen, dass eben solche akademischen Projekte Teil einer größeren Bewegung sind, in denen man versucht, MuslimInnen und JüdInnen mehr ins Gespräch zu bringen, ja, da würde ich sagen, das ist ein Teil davon. Und insgesamt kann sowas auch auf Schulhöfe hoffentlich zurückwirken, ja.
Mira Sievers, muslimische Theologin und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Danke Ihnen fürs Kommen.
Vielen Dank.